Lukas 9, Verse 1 bis 17. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Beteilige dich als Jünger von Jesus an der Ausbreitung des Evangeliums. Das ist ja ziemlich allgemein gesagt. Also irgendwie ist jeder, der an Jesus glaubt, mit dafür verantwortlich, dass die Botschaft von Jesus weitergegeben wird. Aber es sind nicht alle in der gleichen Weise daran beteiligt. Manche kennen sich noch nicht genug aus, die glauben zwar an Jesus, die müssen aber noch ein bisschen sich zurechtfinden, was so die Kerninhalte des Evangeliums sind. Also was gibt man weiter, ne, wenn man Nicht-Christen trifft? Andere wiederum, die machen das beruflich. Also die haben es zu ihrem Beruf gemacht. Also ich bin Pastor oder Prediger oder arbeiten in einer Missionsgesellschaft. Oder vielleicht ein Lehrer, der Religion unterrichtet. Der hat auch die Verantwortung dann, wenn er was von Jesus erzählt, dann soll das keine Lüge sein. Ne? Der eine, der kann vielleicht nicht so gut reden wie andere, hat aber viel Geld, was er für die Mission geben kann. Oder ein anderer wiederum, der hat auch nicht viel Geld, er kann auch nicht so gut reden, aber er hat gerne Gäste bei sich. Er lädt gerne Gäste zu sich ein und redet mit ihnen zwanglos. Gastfreundschaft. Also wie auch immer jemand begabt ist, wenn er an Jesus glaubt, dann soll er sich irgendwie daran beteiligen, dass das Evangelium ausgebreitet wird. So, und in dem Predigttext von heute, Lukas 9, Verse 1 bis 17, da gebe ich euch so ein paar Grundsätze weiter, was die Ausbreitung des Evangeliums anbetrifft. Lukas berichtet in den Versen 1 bis 2, damit fangen wir mal an. Und das ist dann der erste Punkt, um den es geht. Mach dein Zeugnis des Evangeliums nicht vom Geld oder anderen Absicherungen abhängig. Mach dein Zeugnis des Evangeliums nicht vom Geld oder anderen Absicherungen abhängig. Also das betrifft vor allem solche Leute wie mich, die also hauptberuflich Prediger sind, oder Mitarbeiter in der Mission, oder jegliche Verkündiger, die etwas dafür kriegen, dass sie das Evangelium verkünden. Lukas berichtet: Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, Gottes Herrschaft zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts auf dem Weg mit, sagt er ihnen. Keinen Wanderstock, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch kein zweites Hemd. Wenn jemand euch aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dort weiterzieht. Verse 1 bis 4. Das ist jetzt das erste Mal, dass Jesus seine 12 Jünger selbstständig aussendet. Also Lukas hat ja bislang berichtet, wenn es um das Verhältnis von Jesus zu seinen Jüngern geht. Also Jesus hat irgendwann angefangen, Jünger zu sammeln. Und er hat sich 12 Jünger dazu berufen, die in besonderer Weise in Verbindung mit ihm stehen sollten. Also ihnen wollte er in besonderer Weise zeigen, wer er ist und was seine Botschaft an das Volk Israel ist. Und da hatte Jesus sich 12 Männer ausgesucht. Der hat eine Nacht drüber gebetet und am nächsten Tag hat er sich die 12 herbeigerufen und hat ihnen das gesagt: Ihr seid jetzt meine Apostel. 12. Und dass es 12 waren, war wahrscheinlich auch hochsymbolisch, 12 Stämme Israels, 12 Apostel von Jesus. Also irgendwie schwang da schon mit, diese 12 Apostel würden die besondere Aufgabe haben, die Botschaft von Jesus mit an das Volk Israel, an das 12-Stämme-Volk auszubreiten. Ja, Vers 2, ne? Er sandte sie aus mit dem Auftrag, Gottes Herrschaft zu verkünden. Und man fragt sich, was meint Jesus jetzt damit? Gottes Herrschaft verkünden. Die sollen doch das Evangelium verkünden. Nun, Lukas hat es vorher schon deutlich gemacht. Also Jesus selbst hat auch ein Evangelium verkündet. Und der zentrale Inhalt des Evangeliums, das war die Botschaft von der Herrschaft Gottes. Und da fragt sich mancher, ist das jetzt Evangelium? Also gute Nachricht, dass Gott herrscht? Die meisten Zeitgenossen würden sagen, eine gute Botschaft, das ist eine Botschaft, die mich in meinem Willen zur Selbstverwirklichung bestätigt. Nee, sagt Jesus, das ist kein Evangelium. Das Evangelium ist keine Botschaft, die mich in meinem Willen zur Selbstverwirklichung bestätigt. Das Evangelium hat die Botschaft für uns, dass es gut ist, wenn dieser Wille zur Selbstverwirklichung durchbrochen wird und wenn jemand unter Gottes gnädige Herrschaft kommt. Das, was gut ist. Und jetzt wird im Evangelium verkündet, dass ein Mensch unter die gnädige Herrschaft Gottes kommt, wenn er an Jesus glaubt. Das ist die Verbindung zwischen Jesus und der Herrschaft Gottes. Also vielleicht sage ich das nochmal kurz. Ne? Also Herrschaft Gottes, das hat Jesus sich nicht ausgedacht, das ist natürlich im Alten Testament angelegt. Ne? Herrschaft Gottes, das ist verbunden mit vielen Zusagen, die Gott durch Mose und die Propheten gegeben hat, dass er am Ende der Geschichte dafür sorgen würde, dass sein Volk von allen Feinden befreit wird und Rettung erfährt, endgültige Rettung. Und diese Rettung sieht so aus, dass sein Volk von Gott unter seine gnädige Herrschaft geholt wird. Und unter dieser Herrschaft Gottes, was erfährt Gottes Volk dort? Vergebung der Sünden. Wahres, ewiges Leben. Gemeinschaft mit Gott. So, das sind so die Kernbestandteile im Evangelium. Und was hat Jesus damit zu tun? Ja, Jesus ist derjenige, durch den wir unter Gottes gnädige Herrschaft kommen. Warum Jesus? Weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Weil er derjenige ist, den Gott von den Toten auferweckt hat zum ewigen Leben. Das wussten die Apostel damals noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt, als Jesus die Jünger aussendet, ne, da wissen die noch nicht, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus unbedingt notwendig sind, dass jemand unter Gottes gnädige Herrschaft kommt. Das wissen die da noch nicht. Die wissen nur, was heißt nur? Also ne, die wissen, Jesus, das ist der Messias, den Gott versprochen hatte zu senden im Alten Testament. Und die haben bestimmte Erwartungen, wie Jesus die Herrschaft Gottes herbeiführt. Also zum größten Teil sind es da noch falsche Erwartungen, die sie haben. Aber Jesus geht zu diesem Zeitpunkt drüber weg. Er akzeptiert, dass sie ihn als Retter, in welcher Weise auch immer, akzeptieren und ihm nachfolgen. Und als solche sendet Jesus sie jetzt aus. Nun stellt sich die Frage, was haben die Jünger dann den Leuten erzählt? Also die Jünger sind dann in den Ortschaften von Galiläa umhergezogen. Also wahrscheinlich wollte Jesus, dass seine Jünger vor allem zu solchen Orten hingingen, wo er noch nicht war. Also dass bevor er jetzt Galiläa verlassen würde, um nach Jerusalem zu gehen, dass das Gebiet noch mal einigermaßen abgegrast würde von den 12 Jüngern. Wahrscheinlich zu 6x2 ausgesandt in das Gebiet von Galiläa. Ja, und dann gibt Jesus ihnen in Vers 3 ein paar Instruktionen. Nehmt nichts auf dem Weg mit. Also so wie ihr jetzt seid, ihr habt was an, ihr habt Sandalen an den Füßen und so geht ihr jetzt los. Also ihr geht nicht nochmal nach Hause, ihr kauft euch nicht noch erst ein zusätzliches zweites Hemd, ihr geht so los, wie ihr seid. Na gut, die Jünger konnten damit rechnen, wenn sie als Juden irgendwo in einer Ortschaft auftauchten, als Nicht-Ansässige in dem Ort, dann konnten sie damit rechnen, dass irgendjemand in dem Ort sie einladen würde, seine Gäste zu sein. Gastfreundschaft war groß geschrieben in den Dörfern von Israel, wenn es sich um Juden handelte. Ne, weil dann hatte man die Gewissheit, man verunreinigt sich nicht. Also, ne, aber die 12 Apostel von Jesus, das waren ja alles Juden, die waren alle rein, wenn man so will. Und die konnten damit rechnen, dass sie Gastfreundschaft erfahren. Und da sagt Jesus ihnen in Vers 4, wenn euch jemand aufnimmt, also gastfreundlich aufnimmt, dann bleibt in seinem Haus, bis ihr von dort weiterzieht. Was will er damit sagen? Also, er will ihnen wahrscheinlich hiermit Folgendes sagen. Also, ihr nehmt den erstbesten Gastgeber eines Ortes, der euch aufnimmt. Zu dem kehrt ihr ein. Wenn ihr zwischendurch mitbekommt, da gibt es ja noch einen ganz anderen Gastgeber, der noch viel reicher ist. Zu dem gehen wir jetzt hin. Da sagt Jesus, nee, das macht ihr nicht. Ihr guckt euch nicht in dem Ort aus, wer ist der großzügigste Gastgeber, sondern ihr bleibt bei dem, der euch als erstes eingeladen hat und der es ehrlich meint. Zu dem geht ihr hin und ihr bleibt bei dem, solange ihr in dem Ort seid, um das Evangelium zu verkünden. Was will Jesus hiermit vorbeugen? Also er will zwei Dinge deutlich machen. Das erste ist, ihr seid in der Mission vollständig abhängig von mir. Das zweite, ihr werdet bei der Ausbreitung des Evangeliums immer wieder auf Menschen treffen, die euch dabei unterstützen werden. Dafür werde ich sorgen. Achso, und jetzt eben noch das dritte, das ist fast das Wichtigste. Richtet euch dabei nicht nach der Aussicht, wer gibt euch das meiste Geld. Das ist vor allem für diejenigen, die für Geld das Evangelium ausbreiten oder daran beteiligt sind, äußerst wichtig. Also eine Missionsgesellschaft, ne? Eine große Anfechtung ist die, dass diejenigen Spender, die also richtig dicke Beträge abgeben, also dass die hofiert werden. Oder wenn irgendwo ein Pastor in einer Gemeinde ist und er weiß, ich weiß, die und die Familie, die sorgen zu 30% dafür, dass meine Stelle bezahlt wird. Naja, und dann achtet er natürlich darauf, dass er in keiner Predigt diesen Familien auf die Füße tritt. Jesus sagt hier, also das soll nicht sein. Also es soll bei der Verkündigung des Evangeliums nicht auf Geld Rücksicht genommen werden. Ja, Geld ist nichts Schmutziges. Jesus benutzt auch Geld, um das Evangelium auszubreiten. Aber die Verkündigung des Evangeliums soll nicht davon abhängig gemacht werden. Der zweite Punkt. Du trägst nicht die Verantwortung dafür, ob ein Mensch das Evangelium annimmt oder nicht, sondern der Mensch selbst. Da sagt Jesus von Vers 5 an, wo sie euch nicht aufnehmen wollen, da verlasst den Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen als eine Warnung für sie. Also wo sie euch nicht aufnehmen wollen. Also angenommen, ihr kommt in einen Ort hinein, da will euch vielleicht erst einmal jemand aufnehmen, aber dann sagt ihr ihm, warum ihr hier seid. Nämlich um zu verkünden, dass Jesus der Messias ist, der Retter, den Gott versprochen hat. Und wenn die dann sagen, nö, dann nehmen wir euch nicht auf. Dann sagt Jesus seinen Jüngern, dann schwächt ihr nichts ab an der Botschaft. Ihr entschuldigt euch für nichts, sondern ihr sagt den Leuten, ja, wenn ihr, weil wir Boten von Jesus sind, nicht aufnehmen wollt, weil ihr also die Botschaft, weil ihr Jesus selbst ablehnt, dann haben wir nur noch eine Botschaft für euch, nämlich die, dass wenn ihr dabei bleibt, dann werdet ihr am Ende Gottes endgültiges Gericht erfahren. Ist auch irgendwie ziemlich drastisch, ne? Da sind wir heute nicht so mit gewohnt, nicht so dran gewöhnt. Wir denken eher, bevor wir einen Menschen davor warnen, welches die Folgen sind, die Ablehnung des Evangeliums mit sich führt, da warten wir erst einmal. Ne? Aber Jesus ist ziemlich offen. Er sagt, also sobald einer weiß, worum es geht, und er sagt dann ganz bewusst, das will ich nicht, dann sagt Jesus so viel wie, okay, das ist deine Entscheidung. Du wirst, wenn du dabei bleibst, am Ende dafür die Rechnung kriegen. Also Jesus unterstreicht hier nochmal, die Botschaft, die einen Menschen unter Gottes gnädige Herrschaft bringt, das ist wirklich das Evangelium von Jesus, nichts anderes. Und wenn jemand das klar sieht und sagt, will ich nicht, trägt er selber die Folgen. Jesus spricht dir dann von so einer Geste, dann schüttelt den Staub von euren Füßen als eine Warnung für sie. Es war damals üblich, dass wenn ein Jude auf einer Reise gewesen ist und er ist durch ein nicht-jüdisches Gebiet gegangen, bevor er dann wieder jüdisches Gebiet betrat, da hat er erst einmal sich den Staub von den Füßen geklopft, damit nicht der Staub aus dem unreinen Heidenland sein geliebtes, heiliges jüdisches Land verunreinigt. Jetzt sind die Jünger ja, die sind ja gar nicht im Ausland, wenn man so will, die sind auf jüdischem Gebiet in Galiläa. Und Jesus ordnet jetzt diese Geste an, also so nach dem Motto, ne? Sie sollen den Leuten dort signalisieren, ihr gehört nicht zum wahren Volk Gottes, wenn ihr den Messias ablehnt. Ne? Es ist letztlich unerheblich, wo jemand wohnt, ob in Israel oder außerhalb. Wenn er Jesus ablehnt, hat er keine Vergebung der Sünden. Dann ist er nicht unter Gottes gnädiger Herrschaft. So, Lukas berichtet dann Vers 6. Sie machten sich auf den Weg und durchzogen die Dörfer. Dabei verkündeten sie überall das Evangelium und heilten die Kranken. Ja, irgendwie ist da eine enge Verbindung, ne, zwischen der Verkündigung des Evangeliums und der Heilung von Kranken. Oder ne, in Vers 1, da wird ausdrücklich erwähnt, dass Jesus den 12 die Vollmacht gab, Dämonen auszutreiben. Und ja, es gibt einen Streit darüber, ob es diese Verbindung auch heute noch so eng gibt. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es das geben kann, dass insbesondere in Missionssituationen Gott das schenkt, ne? Dass ein Missionar auch irgendwie in besonderer Weise, ja, ich sag mal, Menschen heilen kann. Es gibt Berichte darüber und ich zweifle die auch nicht an. Entscheidend ist etwas anderes. Es geht hier um die Verbindung zwischen Verkündigung des Evangeliums und praktizierter Barmherzigkeit. Einen Menschen zu heilen, war damals etwas völlig anderes als heute. Es gab damals keine Krankenhäuser. Das heißt, wenn ein Mensch irgendeine Not hatte an seinem Leib, entweder, dass er verarmt war oder krank war, wenn er also so gestellt war, dass er nicht mehr arbeiten konnte und abhängig wurde, ja, dann brauchte er irgendwelche Menschen. Das mussten nicht immer Ärzte sein, das war in den wenigsten Fällen Ärzte. Er brauchte irgendwelche Menschen, die sich barmherzig um ihn kümmerten, so wie dieser barmherzige Samariter, von dem Lukas ein Kapitel weiter erzählen wird. Und so will Jesus, dass seine Jünger sich gegenüber denen verhalten, die sie mit dem Evangelium in Kontakt bringen. Also nicht nur eine Botschaft bringen, sondern sich mit ihrem ganzen Leben mitteilen, mit der Bereitschaft, ihnen zu helfen, auch in praktischen Bedürfnissen. Also das würde so viel bedeuten wie, also wenn ich jetzt einem Obdachlosen das Evangelium bringe und irgendwie wird klar, also ich kann dem auch jetzt ganz praktisch helfen, dann würde Jesus sagen, ja, dann hängt das jetzt miteinander zusammen. Du bringst dem sowohl das Evangelium und hilfst ihm auch, wenn du die Möglichkeit dazu hast, in praktischer Weise. Ne? Das ist die Verbindung, die Jesus hier macht. Und das haben die Jünger begriffen. Vers 7 berichtet Lukas weiter. Herodes, der Fürst in jenem Teil des Landes, hörte von all diesen Vorgängen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, denn manche Leute sagten, Johannes ist vom Tod auferweckt worden. Andere meinten, Elia sei aus dem Himmel zurückgekommen und wieder andere, einer der alten Propheten sei auferstanden. Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen. Wer ist dann der, von dem ich solche Dinge höre? Er wollte ihn einmal sehen. Ja, Herodes wird hier als weiteres Beispiel für jemanden genannt, der die volle Verantwortung dafür trägt, dass er Jesus ablehnt. Von Herodes wird hier gesagt, er wollte Jesus einmal sehen. Lukas berichtet dann später in der Passionsgeschichte, Kapitel 23, davon, dass Herodes ihn ein zweites Mal sehen wollte und dann kriegt er ihn auch zu sehen. Aber auch da ist dasselbe Motiv einfach bloße Neugier. Der Herodes will wissen, kann der wirklich solche Wunder tun, wie es von ihm erzählt wird? Ne, aber die Botschaft von Jesus interessiert ihn nicht. Aber Herodes stellt hier eine Frage, die jetzt im weiteren Verlauf von Kapitel 9 noch behandelt werden wird. Wer ist das? Wer ist dann der, von dem ich solche Dinge höre? Also wer ist das, der Kranke heilt, Dämonen austreibt, der, wie man hört, Tote auferweckt, der eine Botschaft hat von der Herrschaft Gottes? Auch da wird Herodes gedacht haben, Herrschaft Gottes, also hier in Galiläa bin ich doch der Herrscher und Gott herrscht im Himmel. Also die Sache ist gut geordnet. Wie kommt es jetzt, dass hier der Herrscher Gottes in Galiläa rumläuft? Soll Gottes Herrschaft sich jetzt tatsächlich hier auf mein Gebiet beziehen oder wie? Es beunruhigt ihn. Wer ist das, von dem ich solche Dinge höre? Kurz danach wird Jesus seine 12 Jünger fragen. Ne? Er wird sie fragen, ne, was sagen die Leute, wer ich sei? Ne, ja, die einen meinen Johannes der Täufer, Elia, einer der alten Propheten. Und dann fragt Jesus sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Und dann ist es Petrus, der sagt, du bist der Messias. Da sagt Jesus ihm, du hast recht. Aber dann zeigt sich gleich auch, was das bedeutet, dass Jesus der Messias ist, hat Petrus auch nicht begriffen. Haben alle 12 nicht begriffen. Lukas stellt uns hier darauf ein, wer Jesus als Messias ist. Um das zu verstehen, muss man sein Evangelium bis zu Ende lesen. Der dritte Punkt. Bei der Ausbreitung des Evangeliums haben Gastfreundschaft und Barmherzigkeit eine große Bedeutung. Das war eben schon kurz angedeutet worden. Und das wird jetzt durch die Speisung der 5000 noch einmal unterstrichen. Vers 10. Die Apostel kamen zurück und berichteten Jesus, was sie getan hatten. Darauf zog er sich mit ihnen in Richtung Bethsaida zurück. Sobald die Leute das merkten, folgten sie ihm. Jesus hieß sie willkommen und sprach zu ihnen von der Herrschaft Gottes und heilte alle, die Hilfe brauchten. Dieser Ort Bethsaida, der lag am nördlichen Rand des Sees Genezareth. Und der Ort lag just außerhalb des Gebietes, das von Herodes beherrscht wurde. Also Jesus sucht jetzt so ein bisschen erst einmal Ruhe vor Herodes, zieht sich mit seinen Jüngern in eine Gegend zurück, wo er sie erst dann nochmal in Ruhe unterrichten kann und sie darauf vorbereiten kann, was jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Jesus hat in der Gegend von Galiläa einen so hohen Bekanntheitsgrad, dass wenn Jesus an einem Ort für längere Zeit bleibt, in relativ kurzer Zeit Tausende von Leuten zusammenkommen. Und die meisten von ihnen, das stellt sich später heraus, und Jesus weiß es hier schon, die meisten kommen zu ihm mit der falschen Erwartung. Und Jesus heißt sie willkommen. Ist auch noch ein wichtiger Grundsatz in der Evangelisation. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass Menschen mit der richtigen Motivation zu Jesus kommen wollen. Das wäre wie, bevor du zu Jesus kommen kannst, musst du erst einmal so ein bisschen bei dir aufgeräumt haben. Also so wie du jetzt bist, geht das nicht. Ne, Jesus macht es anders. Er weiß, die Leute haben völlig falsche Vorstellungen von mir, aber er weiß auch, wenn es eine Möglichkeit gibt, die zu verändern, dann in der Begegnung mit mir selbst. Und Jesus lässt die Leute an sich rankommen. Und es ist wieder das Doppelte. Ne? Also er verkündet ihnen die Botschaft von der Herrschaft Gottes und er heilt die Leute, die Hilfe brauchen. Also mit der Heilung unterstreicht er seine Botschaft, dass er wirklich derjenige ist, der Menschen unter Gottes gnädige Herrschaft bringt. Vers 12, darüber wurde es Abend und die 12 kamen und sagten zu ihm, schick doch die Leute weg, sie sollen in die Dörfer und Höfe ringsum gehen, damit sie dort übernachten können und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja in einer einsamen Gegend. Es wird nicht häufig berichtet, dass die Jünger sich mit einer Aufforderung an Jesus richten. In ihren Augen hat er sich nicht so als der gute Gastgeber erwiesen. Also es war gut gemeint alles. Und jetzt sind ein paar tausend Leute irgendwo in der Wildnis. Jesus hat ihnen das Evangelium gepredigt und hat viele Leute geheilt, aber ja, jetzt sitzen sie hungrig da, ne? Und wissen nicht, wo sie die Nacht über verbringen. So, und jetzt dämmert's und die Jünger sehen die Lösung darin, lasst die Leute in die umgegenden Dörfer reingehen, da finden sie eine Bleibe. Vers 13, aber Jesus sagte zu ihnen, ihr werdet ihnen etwas zu essen geben. Sie wiederum meinten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst losgehen und für dieses ganze Volk zu essen kaufen. Klammer auf, was so spät am Abend kaum noch Sinn macht. Wir würden sagen, in den Dörfern, da sind die Bürgersteige schon alle hochgeklappt. Und dann, es waren nämlich etwa 5000 Männer anwesend. Bei den anderen Evangelisten, da wird noch erwähnt, dazu kamen noch viele Frauen und Kinder. Also möglicherweise 15.000 bis 20.000 Menschen waren da in der Wildnis. Aber wahrscheinlich werden hier 5000 Männer erwähnt, quasi als eine Art von Heer. Also Soldatenheer. 5000 Männer, die davon überzeugt sind, Jesus ist der Messias. Und die irgendwie mitbekommen haben, der ist doch jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Wenn er der Messias ist, dann wird er doch jetzt nach Jerusalem gehen, um dort seine Herrschaft aufzurichten. Ja, dem folgen wir. Und wir werden ihm noch helfen, wenn nötig mit Gewalt, dass er die Römer da vertreiben kann. Entscheidend ist hier der Hinweis von Jesus, Vers 13, ihr werdet ihnen etwas zu essen geben. Wichtig ist hier zu dem Verständnis, also Jesus will hier seine Jünger, wir würden sagen, nicht foppen, so nach dem Motto, versucht ihr ihnen doch mal was zu essen zu geben. Klammer auf, könnt ihr nicht, ne? Nee, das ist hier ernst gemeint. Jesus sagt hier seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr denen was zu essen gebt. Klammer auf, und natürlich weiß ich, dass ihr nichts habt von euch aus, aber ich werde es euch geben. Ne, auch hier wieder die starke Verbindung, Jesus möchte, dass seine Jünger lernen, was Mission ist. Und dass Mission eben wirklich eine liebende Hinwendung zu den Menschen verbunden ist. Stichwort Gastfreundschaft. Vers 14, Jesus sagte zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich in Gruppen von je 50 niederlassen. Die Jünger taten so und ließen die Leute sich lagern. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel und dankte Gott dafür. Er zerteilte die Brote und die Fische und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Menge austeilten. Also wichtig ist hier auch am Ende von Vers 16, Jesus, er vermehrt das Brot und die Fische durch ein Wunder. Ansonsten aber fällt auf, wie sehr er sich zurücknimmt. Ne, er selber schaltet seine Jünger dazwischen. Er gibt es erstmal ihnen und die geben es dann an die Leute weiter. Und das ist eigentlich genau die Situation, in der wir uns heute befinden, wenn es darum geht, das Evangelium weiterzugeben. Wenn man so will, keinem einzigen Menschen begegnet Jesus von Angesicht zu Angesicht, seitdem er weg ist. Sondern es ist so, jeder Mensch, dem Jesus begegnet, dem begegnet er durch uns, durch einen von uns. Durch niemanden anders. Vers 17, und die Leute aßen und wurden alle satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie an Brotstücken übrig gelassen hatten. Es waren 12 Körbe voll. Ja, dieses... diese Wundergeschichte ist von vielen bibelkritischen Auslegern so verstanden worden, dass natürlich da gar kein Wunder passiert ist, ne? Also, weil Wunder passieren einfach nicht. Was Jesus hier einfach deutlich machen wollte, ist, wenn man lernt zu teilen, haben am Ende alle genug. Also so nach dem Motto, erst haben die Jünger gedacht, ja, 5 Brote ist ein bisschen wenig für 5000 Männer. Aber dann haben sie gelernt, nö, es reicht zwar nicht, aber wenn wir es miteinander teilen, ne, dann bringen wir auch so unsere Liebe zu den Menschen zum Ausdruck. Ist natürlich Quatsch. Der Hinweis am Ende, ne, am Ende ist mehr Brot da als am Anfang, also 12 Körbe voll. Offensichtlich ist da ein Wunder passiert. Ist für viele ein Stein des Anstoßes, dass Jesus, der in vielen Dingen ja so sympathisch und menschlich wirkt, manchmal aber irgendwie doch über, ja, so irgendwie in alle Himmel erhoben wird, zum Beispiel durch solche Wunder, wo man eben sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich würde es auch nicht glauben, wenn es da nicht stehen würde. Weil normal ist es tatsächlich, dass ein Mensch normalerweise sowas nicht tun kann. Aber Lukas berichtet das ja auch nicht aus dem Grund, weil das was völlig Gewöhnliches ist. Er weiß selber, ja, das ist was Außergewöhnliches. Worauf weist denn das hin, das Wunder hier? Ja, auf die Wüstenwanderung. Ne? Wer hat damals das Volk Israel in der Wildnis ernährt mit Manna? Gott selbst. Also Jesus gibt hier wirklich einen Wink mit dem Zaunpfahl. Leute, ihr seid jetzt in der Wildnis. Ne? Und ich gebe euch jetzt was zu essen. Klingelt es da bei euch? Ich bin mehr als ein Prophet. Ich bin mehr als Mose. Da in 5. Buch Mose, da wird etwas erzählt über den Sinn dieser Wüstenwanderung. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Also Gott hat sein Volk unter Mose durch dieses Manna ernährt. Vielleicht für die, die es nicht wissen, das war so ein Brot vom Himmel. Das wuchs da nicht irgendwo in der Wildnis heran, sondern es rieselte Tag für Tag, wenn man so will, in das Lager der Israeliten nieder. Das war ein Wunder. Deswegen bekam es auch diesen Manna, diesen Namen Manna. Also auf Hebräisch heißt das so viel wie, was ist das denn? Die Leute merken, das ist irgendwie essbar, aber irgendwie völlig unbekannt. Ja, warum hat Gott damals das Volk Israel durch die Wüste geführt und es auf diese Weise ernährt? 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Gott gab euch das Manna zu essen, um euch zu zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und dasselbe wird hier in dem Wunder unterstrichen, was Jesus da in der Wildnis tut, als er das Brot vermehrt. Er macht seinen Jüngern und den Menschen deutlich, ihr lebt davon, nicht nur, dass ich euch Brot gebe, sondern dass ich euch mein Wort, mein Evangelium, mich selbst gebe. Davon lebt ihr. Dadurch kommt ihr unter Gottes gnädige Herrschaft, dort empfangt ihr das wahre Leben. Ja, das Wort, was den Menschen wahres Leben schenkt, das bringt Jesus in seiner Botschaft von der Herrschaft Gottes. Und er hat uns beauftragt, er hat uns gewürdigt, diese Botschaft Menschen weiterzugeben. Jesus hat sein Leben für dich, für mich, für uns gegeben. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und jetzt ruft Gott im Evangelium, so wie Paulus das zum Ausdruck bringt, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist jetzt eigentlich, wenn man so will, der Kerninhalt des Evangeliums mit Blick darauf, was Lukas bis zum Ende berichtet hat. Die Jünger kannten den Inhalt noch nicht, Tod und Auferstehung von Jesus. Bei ihnen war das Evangelium noch erst einmal vorläufig, die Botschaft von Jesus, dem Retter, durch den Gott der Herrschaft herbeigeführt wird. Und jetzt nach seinem Tod und seiner Auferstehung, da wird das Evangelium von dem Apostel Paulus so zusammengefasst: Was sagen wir Menschen im Kern? Lass dich versöhnen mit Gott. Also erkenne an, dass du vor Gott schuldig bist. Aber jetzt nicht in dem Sinne, jetzt tu du alles, um dich wieder mit Gott zu versöhnen, sondern nimm du das an, was Gott für dich getan hat, um dich mit sich zu versöhnen. Ne, versöhnen heißt so viel wie, da wird Gemeinschaft hergestellt. Lass dich versöhnen mit Gott. Und dann fährt Paulus fort, er hat den, der die Sünde nicht kannte, also den, der nie gesündigt hat, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also wenn ihr das jetzt einem Menschen so sagt, dann wird er erst mal fragen, was war das denn? Was willst du dir jetzt sagen? Dann müssen wir es ihm natürlich erklären. Das ist jetzt ganz komprimiert, was Paulus da sagt. Also lass dich versöhnen mit Gott, denn er hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns, also auch für dich und mich, zur Sünde gemacht. Paulus spielt darauf an, was da am Kreuz passiert ist. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren am Kreuz hingerichtet worden. Was ist damals passiert? Da hat Gott seinen Sohn als stellvertretendes Opfer für uns hingegeben. Also Gott hat an Jesus die Schuld bestraft, die wir eigentlich auf uns geladen haben. Martin Luther hat das den fröhlichen Tausch genannt. Also ich bin eigentlich der Sünder und Jesus ist derjenige, der gerecht ist. Und jetzt tauschen wir die Positionen vor Gott. Plötzlich steht da, wo ich eigentlich stehen sollte und bestraft werden sollte, da steht Jesus. Ich aber nehme den Platz ein, an dem eigentlich Jesus steht, den des Gerechten. Er hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, ich wünsche jedem von euch, dass er von dieser Botschaft immer mehr beseelt ist. Und dass, wenn er dieser Botschaft noch nicht vertrauen kann, dem wünsche ich, dass Gott es ihm schenkt. Für uns aber gilt, die wir an Jesus glauben, Jesus hat verfügt, dass diese Botschaft ausgebreitet wird, bis er wiederkommt. Jesus hat es oft genug gesagt, wenn er wiederkommt, ist die Zeit der Verkündigung vorbei. Am Ende ist, wenn man, wie man so sagt, doppelter Ausgang, endgültiges Gericht. Wer durch Jesus Vergebung der Sünden hat, hat ewiges Leben. Wer dann, wenn Jesus wiederkommt, das Evangelium, bis dahin das Evangelium abgelehnt hat, kriegt danach keine Möglichkeit mehr. Er wird endgültig von der gnädigen Herrschaft ausgeschlossen. Und die Bibel macht unmissverständlich klar, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, wenn Gott ihm seinem Ego-Trip preisgibt. Wenn Gott also sagt, ich werde dich nie wieder mit meiner Gnade aufsuchen. Du bleibst dir selbst und deinen Sünden überlassen. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Im Evangelium wird verkündigt, es ist jetzt noch Zeit. So, bis Jesus wiederkommt, oder wir würden sagen auch, solange ein Mensch hier lebt, hat er die Gelegenheit, auf das Evangelium zu hören. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das wird durch glaubwürdige geschichtliche Zeugen gesagt. Durch Lukas, durch andere Apostel. Diese Botschaft hat sich bis heute erhalten. Durch Jesus ist die neue Schöpfung, in der Gottes Herrschaft Wirklichkeit ist, Wirklichkeit. Und ich wünsche jedem von euch, dass er merkt, das ist überhaupt kein Widerspruch, von Gott beherrscht zu werden und seine Gnade zu erfahren. Es geht nur beides zusammen. Amen.